Themen, die weltweit wichtig sind und Hintergründe zu aktuellen Nachrichten, wo manchmal in den Nachrichten wenig Zeit ist. Deshalb gibt es unseren Weltspiegel-Podcast und wir sprechen darüber jede Woche mit den Auslandskorrespondenten und Auslandskorrespondentin der ARD und Experten. Eine halbe Stunde lang. Ich bin Janina Werner. Schön, dass ihr dabei seid.
Ich bin jetzt seit 10 Jahren mit meinem Partner zusammen und wir reisen beide total gerne und auch viel. Aber wir schauen vorher schon immer ganz genau hin, was geht und was nicht geht. Reisen ist immer irgendwie auch politisch und ich persönlich versuche kein Land zu supporten, wo queere Menschen aktiv diskriminiert werden.
Es gibt leider total viele Länder auf der Welt, in die ich nicht reisen würde, weil ich Angst habe, dass wir da als Homosexuelle irgendwie schlecht behandelt werden oder dass es gefährlich für uns ist.
Allerdings schrecke ich jetzt nicht davor ab, auch in ein homofeindliches Land zu reisen. Würde ich mir mit meiner Partnerin schon Gedanken darüber machen, wie wir uns präsentieren.
Ich komme selber aus dem arabischen Raum und ich habe meinem Mann oft gesagt, dass ich gerne mit ihm mal in ein arabisches Land fliegen möchte. Aber leider, es gibt kein einziges arabisches Land, in dem ich mich mit ihm sicher fühlen würde.
Diese Stimmen, die wir gerade gehört haben, sind Menschen, die entweder lesbisch, schwul, bisexuell, trans, queer oder intersexuell sind und die sich Gedanken machen, in welche Länder sie überhaupt fahren können. Aber wie ist das für Menschen, die in den Ländern leben, wo ihre Sexualität nicht anerkannt wird und sie die auch nicht offen ausleben können? Über die Rechte, das Leben und die Liebe der LGBTQI-Community wollen wir in dieser Podcast-Folge sprechen. LGBTQI steht für lesbisch, schwul, bisexuell, trans, queer und intersexuell. Darüber spreche ich mit Martin Adam, er ist Korrespondent für Polen, mit Roman Meller, er arbeitet für das ARD-Studio Tokio und mit Gabriela Lönsmann, sie ist die Vorsitzende des Lesben- und Schwulenverbands Deutschlands. In Polen schlägt der LGBTQI-Community so viel Hass entgegen wie in keinem anderen EU-Land. Im Ranking des Internationalen Dachverbandes der Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und Intersex-Organisationen ist Polen mittlerweile auf den letzten Platz innerhalb der EU gerutscht. Betroffene haben es schwer, weil sie rechtlich und sozial nicht gleichgestellt sind, aber auch, weil sie mit Gewalt auf offener Straße rechnen müssen. Im Wahlkampf im letzten Jahr hetzte Präsident Andrzej Duda offen gegen sexuelle Minderheiten. Ich spreche jetzt mit Martin Adam, Korrespondent für Polen, über die Situation. Hallo Martin.
Hallo.
Sag mal, wie lebt man denn in Polen, wenn man zur LGBTQI-Community gehört?
Schwierig, tatsächlich. Das kann man leider nicht anders sagen. Das Leben als Homosexuelle, als Queere, auch als Transperson in Polen ist derzeit leider nicht möglich, ohne nennenswert irgendwie an Lebensqualität Einbuße hinnehmen zu müssen. Das hängt natürlich auch immer davon ab, wo man lebt. Also wenn man in einer großen Stadt lebt, wie Warschau natürlich, dann ist das ein bisschen was anderes. Warschau sticht auch im polnischen Vergleich sehr raus. In so großen Städten gibt es durchaus auch eine Szene. Es gibt Bars und Clubs, es gibt auch AktivistInnen, die sich organisieren. Da kann man hingehen, da kann man leben und sich auch zeigen, ohne Gefahr zu laufen, dass man angegriffen wird. Allerdings ist es auch da so, dass die Sichtbarkeit auf der Straße sich echt in Grenzen hält. Also auch diese Bars hängen jetzt nicht unbedingt eine Regenbogenflagge vor die Tür. In kleineren Städten kann das aber durchaus richtig gefährlich sein. Also wenn man jetzt als männliches Pärchen die Straße runterläuft, in Lublin, in Białystok, dann muss man schon damit rechnen, mindestens blöd angemacht, wenn nicht sogar angegriffen zu werden. Das hat sich gezeigt, als 2019 in diesen beiden Städten zum Beispiel so ein bisschen versuchsweise so eine Parada Równości heißen die, also Gleichheitsparaden, im Grunde so ein bisschen die polnische Variante des CSD. Die wurden da abgehalten und die sind wirklich richtig schlimm angegriffen worden. Und die Teilnehmenden dieser Märsche, dieser Paraden sind von der Polizei auch nur, naja, eher marginal geschützt worden. Also da wird es gefährlich.
Also homosexuelle Menschen werden auf offener Straße angegriffen und erfahren Gewalt. Wie kann man da überhaupt leben?
Man merkt das leider auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens, weil das muss man sich vor Augen halten. Wenn man in Polen lebt, lebt man doch nach wie vor in einem sehr, sehr konservativ geprägten Land. Die katholische Kirche ist nach wie vor sehr einflussreich, auch wenn sie einen bisher ungesehenen Mitgliederschwund gerade erlebt, aber sie hat Einfluss. Das Land wird regiert von einer nationalkonservativen Partei oder von einer Koalition aus 3 sehr konservativen bis rechtskonservativen Parteien, die mit absoluter Mehrheit gewählt sind. Also das ist die Gesellschaft, in der man sich da bewegt und man wird dann tatsächlich auf vielen verschiedenen Ebenen angefeindet. Also es gibt diese LGBT-freien Zonen, Das hat ja für sehr viel internationales Aufsehen gesorgt. Und das ist natürlich ein schreckliches Signal, wenn man zur LGBTQ-Community gehört und in Polen lebt und dann merkt, dass etwa ein Drittel des Landes sich selbst erklärt als Zone, Bereich, Terrain, auf dem man selbst nicht willkommen ist.
Du hast es gerade angesprochen, es gibt rund 100 LGBTQ-freie Zonen. Was heißt das denn genau?
Das heißt erstmal rechtlich gar nichts. Praktisch ist es natürlich ein extrem ausgrenzendes Signal. Was da passiert ist, ist, etwa ein Drittel der Gemeinden und Städte, aber eher kleinere, haben sich via Stadtratsbeschluss meistens erklärt, zu sogenannten Zonen frei von LGBT-Ideologie. Und das ist ein wichtiger Punkt. Das klingt erstmal nach Haarspalterei, aber so wird die Debatte in Polen geführt. Es geht weniger um das Menschenrecht des Einzelnen oder der Einzelnen, sondern darum, dass sexuelle Orientierung behandelt wird wie so eine Art Mode, der man sich anschließen kann oder auch nicht. Und diskutiert wird das als Ideologie, und zwar aus polnisch-katholischer Sicht, die eben von diesem heteronormativen Normal ist, Mutter, Vater, Kind, weiß-christlich, Familie mit Ehe natürlich, vor diesem Bild ausgeht, wird diese vermeintliche LGBT-Ideologie als so eine Art feindliche Übernahme begriffen. Und wenn das die Grundlage ist, muss man damit rechnen, dass man sowohl auf politischer Ebene, in der Kirche bis eben hin in die eigene Familie ausgegrenzt und wenn nicht sogar angegriffen wird.
Wie kommt denn die Regierung dazu, dass das eine Ideologie ist? Also wie kommt man da drauf?
Das würde ich gerne erklären, aber ich muss gestehen, wirklich nachvollziehbar ist es für mich auch nicht. Das Ganze ist tatsächlich so ein bisschen zu betrachten wie so eine Art ideelles Konglomerat. Das ist praktische Identitätspolitik, die da stattfindet. Also die PiS ist gewählt 2015 und 2019 wiedergewählt mit absoluter Mehrheit und die haben extrem erfolgreich Wahlkampf gemacht mit Homophobie. Im Grunde, weil sie eben sagen, wir haben dieses, hatte ich gerade schon angesprochen, dieses Normal, das sind wir, das ist die polnische Identität und alles, was davon abweicht, bedroht uns, bedroht unsere Familien, bedroht unsere Kultur und unsere Identität. Das Ganze wird im Grunde in einem Atemzug genannt mit zum Beispiel Sexualkundeempfehlungen für den Schulunterricht, den die WHO ausgibt. 2019 hat der damals relativ frisch gewählte Bürgermeister von Warschau eine sogenannte LGBT-Charta herausgegeben oder unterschrieben, in der er sagte, wir setzen uns dafür ein, dass auch sexuelle Minderheiten in der Hauptstadt Polens sicher und geschützt leben können und wir eben unter anderem diesen Sexualkundeunterricht nach WHO-Empfehlung in den Schulen anbieten. Und es gab einen enormen Protest und Aufschrei im Grunde. Und um das mal praktisch zu übersetzen, konfrontiert ist man da mit einer, also aus deutscher Sicht, ziemlich absurden Debatte, weil da werden Schreckensbilder verhandelt. Wirklich, ich habe Sachen gehört, die wurden mir im Interview gesagt, die liest man auch, von der Befürchtung, dass jetzt schwule Männer, also im Kontext von Schulunterricht, den Kindern Masturbation erklären. Das ist dann sozusagen das, was da panisch befürchtet wird. Und wenn man das verstanden hat, dass das sozusagen die Angst ist, die dann eben doch auch bis in konservative Familien hineinreicht und da wirklich verfängt, dann versteht man vielleicht auch, zumindest auf einer theoretischen Ebene, mit welcher Vehemenz dagegen vorgegangen wird.
Jetzt hast du es vorhin schon angesprochen, diese LGBTQ-freien Zonen, dass das natürlich nichts Rechtliches ist. Aber gab es da irgendwelche Konsequenzen seitens von der EU oder irgendwelche Strafen? Weil man kann ja nicht einfach jetzt sich als Stadt zur LGBTQ-freien Zone erklären.
Also innerhalb Polens gab es keine Konsequenzen und das zeigt sich auch daran, wie weit diese Entwicklung ging. Also es gibt online den sogenannten Atlas Nienawiści, den übersetzt Atlas des Hasses. So eine Karte, die ist angelegt worden von LGBTQ-AktivistInnen, die dort verzeichnen, welche Gemeinden sich eben als frei von LGBT-Ideologie, wie ich es erklärt habe, selbst bezeichnen. Und das betrifft, wie gesagt, etwa ein Drittel des Landes. Der komplette Südosten im Grunde ist rot und innerhalb Polens gab es da eigentlich wenig Gegenwind. Von außen dann schon. Also es gab viele internationale Städtepartnerschaften, polnisch-französische, polnisch-deutsche Städtepartnerschaften, die dann gekündigt wurden, wo dann die jeweilige französische oder deutsche Stadt gesagt hat, Entschuldigung, damit sind wir jetzt nicht einverstanden, da können wir nicht mitgehen und diese Partnerschaft wollen wir nicht weiter. Von der europäischen Seite, von Seiten der EU, sind manchen Gemeinden, aber das geht auch nicht so ganz ohne weiteres, europäische Mittel, also Gelder, gekürzt worden. Da ging es dann aber ganz konkret um Programme, um Fördergelder in bestimmten Programmen, wo man sagen konnte, das ist jetzt wirklich nicht vereinbar, dass ihr euch einerseits so homophob äußert und andererseits hier Mittel haben wollt, die auch an einen Programmauftrag gebunden sind. In vielen dieser Gemeinden war dann das große Erwachen und das, also man hat gemerkt, die Leute waren überrascht von dieser heftigen Reaktion international, weil sie damit nicht gerechnet haben. Weil sie davon ausgehen, eben dass im Grunde die homophobe / heteronormative Haltung, dass das das Normale ist und dass sich jetzt international so viele Menschen dagegen stellen und ja auch im EU-Parlament immer wieder dagegen gesprochen wird, dass Ursula von der Leyen in ihrer ersten Rede als EU-Kommissionspräsidentin im September letzten Jahres, also diese Rede zur Lage der Union, sich da ganz spezifisch dazu geäußert hat und gesagt hat, solche Zonen haben keinen Platz in der Europäischen Union. Dass es so heftig ausfiel, damit haben, glaube ich, viele auch so in diesen kleinen Gemeinderäten nicht gerechnet.
Genau, waren denn dann Bürgermeister überrascht, also dass sie sich da so zur LGBTQ-freien Zone erklärt haben? Wie waren da die Reaktionen?
Zum Teil war das so. Also oft war es ja dann, sind ja quasi auch repräsentativ für die Gemeinden Bürgermeisterinnen, Bürgermeister angesprochen worden. Und in vielen Fällen hat sich auch gezeigt, die waren gar nicht unbedingt die dahinter standen, die diesen Entschluss befürwortet oder sogar gefördert haben, sondern manchmal war es dann einfach wirklich auch der Stadtrat, der Gemeinderat, der das mit einer einfachen Mehrheit beschlossen hat und die Bürgermeister, Bürgermeisterinnen mussten dann dafür gerade stehen und die haben sich dann zum Teil wiederum sehr deutlich auch geäußert und gesagt, so jetzt seht ihr, was passiert, wir kriegen kein Geld mehr, wir isolieren uns im Grunde international. Es gibt eine Bürgermeisterin, die tatsächlich von einer Schande für ihre Stadt sprach. Es gab durchaus auch Städte und Gemeinden, die gesagt haben, das ist unsere Entscheidung, das ist und das ist generell auch eine Argumentation in Polen. Von außen hat sich da niemand einzumischen. Auch die europäischen Verträge, so wird auf nationaler Ebene immer argumentiert, sehen vor, dass eine nationale Identität anerkannt und auch respektiert wird und unter diesem Dach wird das dann subsumiert und wenn wir uns hier so LGBTQ-feindlich erklären wollen, dann hat das eigentlich nichts damit zu tun, dass irgendjemand von außen jetzt hier ein Mitspracherecht hätte.
Jetzt traue ich mich es fast gar nicht zu fragen, aber könnten homosexuelle Paare heiraten in Polen?
Nein.
Okay, kurze Antwort.
Kurze Antwort. Nein, man kann tatsächlich ein bisschen mehr dazu sagen. Legal nicht. Es gibt keine Möglichkeit, irgendwie gleichgeschlechtliche Partnerschaften zu schließen, die irgendeine Form von rechtlicher Bedeutung haben. Es gibt durchaus einzelne Reformkirchen, die eher symbolhaft gleichgeschlechtliche Ehen schließen. Da geht es aber tatsächlich um das Bild. Es geht darum zu sagen, die christliche Nächstenliebe gebietet uns, niemanden auszuschließen. Weder von der Kirche noch vom Glauben und damit eben auch nicht vom jetzt katholisch Argument, dem Sakrament der Ehe. Aber auch das hat zivilrechtlich keinerlei Bedeutung.
Danke, Martin, dass du uns deine Eindrücke geteilt hast und uns nochmal erklärt hast, wie es um die LGBTQI-Rechte in Polen steht.
Sehr gern.
Ein kleiner Nachtrag nochmal zu unserem Interview. Gerade kam nämlich die Meldung, die Stadträte der polnischen Stadt Krasnik haben in einer Abstimmung mehrheitlich für die Aufhebung der LGBT-feindlichen Resolution gestimmt, weil nämlich Millionen von EU-Fördergeldern auf dem Spiel stehen. Also heißt das, dass diese Stadt bald keine LGBT-freie Zone mehr sein wird. Japan ist eine der großen Industrienationen, die die gleichgeschlechtliche Ehe noch nicht legalisiert hat. Ein lokales Gericht hat jetzt entschieden, es ist verfassungswidrig, dass es die Ehe für alle in Japan nicht gibt. Aktivistinnen und Aktivisten der LGBTQI-Community sprechen bei diesem Urteil von einem großen Schritt hin zur Gleichberechtigung bei der Ehe. Aber ist das Urteil wirklich so ein großer Fortschritt? Darüber spreche ich jetzt mit Roman Meller. Er arbeitet für das ARD-Studio Tokio.
Hallo aus Tokio.
Hi, was ist denn das für ein Urteil und kannst du mir das nochmal genauer erklären?
Ja, also das war ziemlich überraschend. Vor ein paar Wochen hat ein lokales Gericht entschieden, dass die Ehe für alle, also die nicht zu haben in Japan, dass das illegal ist. Und das war also wirklich überraschend. Und das bedeutet jetzt aber noch nicht so wahnsinnig viel. Das hat aber den Stein ins Rollen gebracht. Es stehen jetzt noch ein paar andere ähnliche Gerichtsurteile aus, die jetzt in den nächsten Wochen kommen. Da geht man auch schon davon aus, dass sie dasselbe urteilen werden. Und dann muss sich die Regierung hier in Japan damit zwangsläufig befassen.
Also ist das jetzt noch nicht wirklich so ein Meilenstein?
Also das ist ja erstmal nur auf kleiner Ebene, aber man geht davon aus, dass weitere Gerichte ebenso urteilen werden und dann muss sich die Regierung damit befassen. Da darf man sich aber keine Illusionen machen, das wird nicht schnell gehen. Veränderungen in Japan dauern lange, speziell bei Gesetzen und ganz ehrlich, Rechte für Homosexuelle sind nicht hoch auf deren Agenda. Also die Frauengleichberechtigung ist ja auch auf Platz 120 oder so weltweit. Also da haben die noch so viele andere Sachen, die sie anpacken müssen und die denen dann wichtiger sind. Das wird schon noch eine ganze Weile dauern.
Wie ist denn das, wenn ich jetzt zur LGBTQI-Community gehöre? Wie kann ich dann in Japan leben?
Also ich finde, man kann hier eigentlich sehr normal jetzt leben. So, man muss sich jetzt eigentlich nicht verstecken. Es gibt hier die Bars und Clubs und alles. Also das ist alles nicht verboten. Und da kommt auch nicht die Polizei vorbei oder sonstiges, wie es in manchen anderen Ländern, so in Singapur jetzt wäre oder so. Also man kann eigentlich tun und lassen, was man will. Es ist allerdings dann auch gleichzeitig wieder so, es interessiert dann auch keinen groß. Also die normale Bevölkerung, würde ich mal sagen, kennt sich damit schon mal gar nicht aus, erst recht nicht außerhalb Tokios. Und man kann dann auch von der nicht erwarten, dass da jetzt Demonstrationen für Rechte für alle und so weiter dann kommen. Auch wenn jetzt ein Großteil der Bevölkerung angeblich für die Ehe für alle ist. Aber das muss man dann schon selbst in die Hand nehmen, so wie es diese Paare da jetzt getan haben.
Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, die Bevölkerung kennt sich damit nicht aus. Du wohnst da jetzt ja schon seit 5 Jahren und hast auch Kontakt, glaube ich, zu Leuten aus der LGBTQI-Community. Was erzählen die dir denn so?
Ja, also die meisten, glaube ich, zieht es deswegen allein schon mal in die große Stadt, weil außerhalb Tokios oder Fukuoka, Osaka gibt es, glaube ich, keine schwule Szene. Das ist schon mal das eine. Und grundsätzlich die meisten Japaner damit einfach überhaupt keine Berührung haben und sich gar nicht mit auskennen. Und das hält auch viele davon ab, mit ihren Familien oder so darüber zu reden, sich zu outen. Also ich habe einen Freund von mir gefragt, der ist jetzt ausnahmsweise sogar mal geoutet bei seinen Eltern. Der ist auch ein bisschen Aktivist und so. Und den habe ich da einmal kurz zu gefragt, warum das denn so ist.
I think the answer is uncommon in Japan. Just because they are not really like well understanding the LGBTQ culture in Japan.
Also er meint, das ist wirklich sehr unüblich, sich bei Familien und Eltern zu outen. Und das liegt mitunter daran, dass einfach die Familien, die Eltern überhaupt keine Ahnung haben, was eigentlich Homosexualität ist, was das bedeutet und dass die Regierung auch überhaupt nichts dafür tut, die aufzuklären. Also in der Schule gibt es sowas wahrscheinlich schon mal gar nicht und auch sonst im Alltag ist das einfach überhaupt nicht präsent und ja, Regierung kümmert sich da nicht drum und daher kennt sich damit dann einfach keiner aus.
Genau, wie werden denn Menschen da überhaupt aufgeklärt? Weißt du das irgendwie?
Also da sagen meine Freunde immer, das muss man sich dann selbst erarbeiten. Das muss man dann im Internet gucken oder man muss dann halt in die große Stadt ziehen. Und dann gibt es ja hier in Tokio auch ein Viertel, wo quasi all die Bars und Läden, Clubs oder Selbsthilfegruppen und so weiter, die sind alle in Shinjuku, Nichome. Und da findet man dann die Info. Aber man muss sich da aktiv selber auf den Weg machen. Also in der Schule gibt es das bestimmt nicht, Sexualkunde. Da hatten wir mal einen Beitrag hier drüber gemacht. Ist generell eine Katastrophe. Also Aufklärung über alles, was Sex betrifft, wird wirklich völlig unter den Teppich gekehrt. Und daher, also junge Homosexuelle haben es wahrscheinlich erstmal schwer. Aber gleichzeitig, die junge Generation wächst im Internet auf. Die finden ihre Infos halt da, meinten sie.
Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, Tokio ist natürlich eine Millionenmetropole, da gibt es Bars und Clubs. Wie sieht das denn aber auch auf dem Land aus?
Also auf dem Land gibt es das überhaupt nicht. Japan ist ja wirklich ein riesiges Land. Wenn man jetzt irgendwo im Norden Hokkaidos wohnt, da gibt es, glaube ich, im Umkreis von 1000 Kilometern gar nichts. Also da trifft man wahrscheinlich auch keinen anderen Homosexuellen. Da hat man einfach keine Zukunft in der Hinsicht. Und die ziehen dann schon auch alle nach Tokio oder Osaka, Fukuoka, würde ich sagen. Das sind so die drei Städte dafür. Ich habe da auch meinen Kumpel nochmal gefragt.
I think just because of Japanese culture, like that's the Japanese culture kind of forces us, you know, thinking about that kind of in a kind of way.
Er meinte, dass selbst in Tokio, wo die Leute ja nun wirklich eigentlich schon alles gesehen haben und sich eigentlich an nichts mehr stören, macht man das trotzdem nicht. Also man hält jetzt nicht Händchen oder man küsst sich auch nicht in der Öffentlichkeit auf der Straße. Also man will sich den anderen nicht aufdrängen. Und ich finde aber generell, das machen Heteropaare auch nicht. Also das sind einfach Dinge, die tut man so nicht auf der Straße. Es ist halt einfach Japan, die Kultur ist so, möglichst homogen zu sein, alle gleich, nicht aus der Rolle fallen und so. Und man will sich dann eben dem anderen nicht aufdrängen.
Wie ist das denn, wenn ich jetzt homosexuell bin und eine Wohnung mieten möchte in Tokio? Geht das dann so einfach?
Ja, also das ist dann zum Beispiel so ein Ding, wo es an den Rechten dann halt immer noch fehlt. Also dann kann eigentlich nur einer von beiden sich als Mieter eintragen. Also Heteropaare könnten beide sich eintragen, das geht aber für schwule Paare jetzt nicht. Das ist zum Beispiel ein großer Nachteil. Und was es halt in manchen Stadtteilen Tokios gibt, ist dann die Partnerschaft. Das ist eben jetzt nicht die Ehe für alle und so, aber das ist, ja, man kann sich da eintragen. Dadurch kriegt man schon mal so ein paar Rechte und wird da unterstützt. Das sind halt ein paar Stadtteile in Tokio. Tokio hat 40 Millionen Einwohner. Das geht dann halt nicht überall. Das muss man sich wie lauter so kleine Dörfer vorstellen.
Also ist es so, wenn ich jetzt in einem Stadtteil wohne und da wohnt auch meine Partnerin, dann können wir uns als Partnerschaft sozusagen eintragen lassen. Aber vielleicht 4 Kilometer weiter in einem anderen Stadtteil ist das nicht mehr so, richtig?
Genau. Und ihr müsst auch beide im selben Stadtteil wohnen. Also du könntest jetzt dich nicht eintragen lassen mit einer, die weiter weg wohnt. Die muss nicht bei dir in der Wohnung, aber sie muss im selben Stadtteil wohnen. Und durch diese Partnerschaft hat man auf jeden Fall ein paar Zivilrechte. Zum Beispiel, das ist sehr wichtig, Krankenhausbesuchsrecht. Oder eben, wenn es auch um jetzt die Wohnung geht und sowas. Was noch ein paar andere machen, das ist, finde ich, sehr skurril, ist, dass man sich adoptieren kann. Der Ältere oder die Ältere kann den Jüngeren, die jüngere Partnerin adoptieren. Und dadurch hat man dann auch all diese Familienrechte, wie was Krankenhaus und selbst bei so Entscheidungen im Krankenhaus, falls der andere nicht mehr ansprechbar ist und so weiter. All solche Sachen hat man dann dadurch automatisch auch. Das geht aber nur von oben nach unten sozusagen, vom Älteren zum Jüngeren. Und hat natürlich die Nachteile, dass dann irgendwie Erbrecht oder so ein paar Dinge dann da mit reinkommen wieder, was vielleicht manche problematisch finden. Und dann gibt es noch als drittes, also wo es noch wirklich sehr hakt in Japan, ist Transgender-Rechte. Also man kann halt hier Geschlechtsumwandlung machen, das wird auch anerkannt und so weiter, aber man muss sich dafür sterilisieren lassen. Und das ist nach wie vor ein großer Skandal hier, wo wirklich viele für kämpfen, dass dieses antiquierte Gesetz und wirklich diskriminierende Gesetz abgeschafft wird.
Danke, Roman, für deine ganzen spannenden Eindrücke aus Japan und dass du uns die hier heute erzählt hast.
Gerne, gerne.
So, jetzt wollen wir mal ins eigene Land gucken. Auch hier wurde Homosexualität lange verfolgt und war strafbar. Bis 1994 gab es sogar noch einen Paragraphen 175 und der stellte sexuelle Handlungen zwischen zwei Männern unter Strafe. Besonders während der Nazi-Zeit wurden Tausende inhaftiert und landeten in Konzentrationslagern. Erst seit 2017 gilt in Deutschland die Ehe für alle. Wie steht es um die Rechte der LGBTQI-Community in Deutschland? Das kläre ich mit Gabriela Lünzmann. Sie ist Vorsitzende des Lesben- und Schwulenverbands Deutschlands. Hallo, Frau Lünzmann.
Hallo.
Ist denn Deutschland wirklich so ein Vorbild, was die Rechte der LGBTQI-Community angeht?
Also die rechtliche Situation in Deutschland, die ist recht gut. Als Vorbild würde ich Deutschland jetzt noch nicht bezeichnen. Da gibt es durchaus auch Länder, in denen es beispielsweise einen verfassungsrechtlichen Schutz der Rechte von LSBTIQ gibt. Aber insgesamt haben wir in Deutschland schon einiges erreicht.
Welche Länder würden Sie denn als Vorbild sehen?
Also es gibt beispielsweise in Schweden und Portugal einen verfassungsrechtlichen Schutz von LSBTI-Rechten, auch in Ländern wie Bolivien oder Ecuador. Aber in vielen Rechtsinstituten, beispielsweise bei der Eröffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare, sind wir in Deutschland eben auch schon sehr weit.
Sind denn homosexuelle Paare gleichgestellt schon mit heterosexuellen Paaren?
Also grundsätzlich haben wir seit der Eröffnung der Ehe 2017 eine Gleichstellung, was die Rechte von Ehepartnern angeht. Wir haben aber noch Unterschiede bei der Elternschaft. Also wenn gleichgeschlechtliche Paare Familien gründen, dann gestalten sich die Elternrechte immer noch anders. Das ist nicht gleichzeitig mit der Ehe geändert worden. Dafür sind Änderungen im Abstammungsrecht erforderlich, die zurzeit in der politischen Diskussion sind.
Was heißt das denn konkret?
Kinder adoptieren ist möglich, auch Kinder gemeinsam adoptieren ist schon möglich. Aber wenn in beispielsweise bei einem lesbischen Paar eine der Partnerinnen ein Kind zur Welt bringt, das beispielsweise durch Samenspende gezeugt wurde und wo sich beide Frauen gemeinsam entschieden haben, eine Familie zu gründen, dann ist es anders als bei heterosexuellen Paaren nicht so, dass die zweite Mutter mit der Geburt Elternteil des Kindes wird, sondern sie muss dieses Kind erst in einem umständlichen Stiefkind-Adoptionsverfahren adoptieren, damit sie dann frühestens ein Jahr nach der Geburt auch rechtlicher Elternteil des Kindes werden kann. Das ist etwas, was viele Paare gerade bei Familiengründungen mit einem neugeborenen Kind nach wie vor als sehr belastend und diskriminierend empfinden.
Wie ist denn Deutschland jetzt auch so aufgestellt im Vergleich auch zu anderen europäischen Ländern?
Was noch wichtig wäre für Deutschland, wäre die Aufnahme in das Diskriminierungsverbot des Artikel 3 Grundgesetzes. Und was wir dringend brauchen, sind Änderungen im eben gerade schon besprochenen Familienrecht, also im Abstammungsrecht, damit eben auch gleichgeschlechtliche Paare die Möglichkeit haben, zusammen eine Familie zu gründen. Das sind die rechtlichen Seiten. Es gibt aber auch im Lebensalltag immer noch Bereiche oder Themen, wo es wichtig wäre, dass sich Dinge verändern. Das betrifft etwa den Bereich der Hasskriminalität, also der Straftaten, die LSBTIQ erleben aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität oder ihrer sexuellen Orientierung. Und da ist dringend einfach das Handeln auch des Gesetzgebers erforderlich, aber auch beispielsweise der Polizeibehörden, die es möglich machen sollten, solche Straftaten zu erfassen und auch entsprechend darauf zu reagieren.
Wie oft kommt das denn noch vor, dass Menschen aus der LGBTQI-Community noch Hasskriminalität ausgesetzt sind?
Also es kommt grundsätzlich relativ häufig vor. Genaue Zahlen haben wir nicht, weil es so ist, dass es eine große Dunkelziffer gibt. Zum einen zeigen LSBTIQ diese Straftaten nicht immer an, weil sie befürchten, auch bei Polizeibehörden Vorbehalten zu begegnen. Zum anderen wird in der Statistik dieses Motiv, also LSBTIQ-Feindlichkeit, als im Zusammenhang mit Straftaten nicht gesondert erfasst. Das ist etwas, was wir als Lesben- und Schwulenverband in Deutschland schon sehr lange fordern. Und was grundsätzlich möglich ist, es werden eben auch antisemitische Straftaten gesondert erfasst, rassistische Straftaten. Und hier wäre es eben erforderlich, auch LSBTIQ-Straftaten gesondert zu erfassen. Im Land Berlin wird das gemacht. Dort gibt es auch bei der Polizei eine gesonderte Ansprechperson oder beziehungsweise Stelle für LSBTIQ. Und das zeigt, dass mehr Straftaten dann angezeigt werden und die dementsprechend auch erfasst werden können.
Wie sieht das denn in anderen europäischen Ländern aus? Sind da andere europäische Länder weiter?
Also grundsätzlich ist die Situation in Europa nicht einheitlich. Also beispielsweise in Osteuropa, in Rumänien oder in Ungarn ist die politische Stimmung gerade eher sehr problematisch gegenüber LSBTIQ. Das gilt auch für Polen. Und insofern, es gibt Länder wie Italien beispielsweise, die noch keine rechtlich abgesicherte Form der Partnerschaft für LSBTIQ anbieten. Und es gibt hinsichtlich der Frage von Hasskriminalität oder von einfach des Aspektes von freiem und sicherem Leben, also dem Schutz vor Straftaten, auch eine sehr uneinheitliche Situation.
Also in Deutschland kann man natürlich ja schon sehr frei leben und sich offen zeigen. Wissen Sie denn, wie viele Länder gibt es noch, wo Homosexualität auch eine Strafe ist?
Sie haben grundsätzlich in Ländern wie dem Iran oder Afghanistan, Pakistan, aber auch in Ländern wie Nigeria oder dem Sudan haben sie einfach die Todesstrafe auf Homosexualität. Das sind auch Länder, aus denen LSBTIQ-Geflüchtete nach Deutschland kommen und aus diesem Grund Asyl suchen in Deutschland. Und es gibt eben, wie gesagt, noch eine ganze Reihe weiterer Länder, viele afrikanische Länder dabei, Kenia, Tansania, Sambia, Malawi, Myanmar und auch weitere Teile von Nigeria, in denen es eben hohe Haftstrafen gibt. Das gilt im Übrigen auch, und da ist es besonders politisch problematisch für die nordafrikanischen Länder, also Marokko, Algerien und Libyen und Tunesien. Das sind auch dort gibt es noch Strafandrohungen für LSBTIQ, und das sind Länder, wo es für Geflüchtete sehr schwierig ist, beispielsweise in Deutschland Asyl zu beantragen, weil diese Staaten als sichere Herkunftsländer gelten.
Vielen Dank, Frau Lünzmann, dass Sie uns nochmal die Rechte der LGBTQI-Community auf den aktuellen Stand gebracht haben. Dankeschön.
Sehr gerne. Herzlichen Dank.
Das war der Weltspiegel-Podcast. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns doch gerne. Wir freuen uns darüber. Habt ihr Themen, die wir unbedingt mal machen sollten, oder auch Kritik, Anregungen? Wir freuen uns über alles. Schreibt uns gerne in die Kommentare bei Instagram, Facebook oder YouTube oder einfach eine Mail an weltspiegel.digital@ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Petra Schmidt-Wilting und Heribert Roth. Und Redaktionsschluss für diese Folge war Freitagnachmittag, der 7. Mai.